Hallo, Freunde der italienischen Gesangskünste. Wir sind wieder da. Und zwar haben wir heute die letzte Folge vor unserer Winterpause quasi. Wir murmeln uns ein und haben schon Nüsse gesammelt, damit wir uns in einer Höhle verkriechen können. Haben aber vorher noch ein schönes Thema für euch. Und zwar wollen wir uns heute über einen Musikstil unterhalten. Haben wir ja schon das eine oder andere Mal getan. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema EBM, Electronic Body Music. Ja, und da ist mir eingefallen, dass ich ja einen Experten zur Seite habe hier, der ja selber das eine oder andere in dieser Musikrichtung gestaltet hat. Und schauen wir mal, wie weit wir mit unseren unzulänglichen Fähigkeiten hier kommen.
Genau, schauen wir mal. Also wir reden heute über EBM, wie Christian schon gesagt hat, und damit meinen wir eben nicht den Erzgebirgs-Bike-Marathon, auch nicht die Europa-Bergmeisterschaft und vor allen Dingen nicht die europäisch-baptistische Mission, sondern eben Electronic Body Music, wie jeder, der das kennt, diese Stilistik, weiß. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann stellt euch Techno vor, nur tausendmal besser und mit Gesang.
Und nicht zu verwechseln mit EDM.
Ja, genau. Damit auch nicht zu verwechseln, das ist furchtbar.
Der Europe Dance Music, glaube genau, ich, heißt ja. Das.
Genau, EBM ist die härtere Spielart von elektronischer Musik mit Gesang. Welche Bands da prägend waren, werdet ihr jetzt gleich von uns erfahren. Falls ihr das noch nicht wisst und natürlich für die, die sich auskennen und denken, ja klar, was erzählt ihr mir hier? Es wird auch einiges geben, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Ja, und eben wie Christian schon gesagt hat, 99. Folge, das ist Ende der vierten Staffel. Wir starten dann in der fünften Staffel mit der 100. Folge wieder frisch ein nach der Winterpause. Wir machen das jetzt wie im Fußball. Ja, also ich fange mal an mit Lügen und Wahrheiten.
Ich bitte darum.
Zum Thema EBM. Also ihr kennt es, ne? Ich sage drei Dinge, zwei davon stimmen. Eine ist erstunken und erlogen. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was die Lüge war und was die Wahrheiten. Lüge-Wahrheit Nummer eins. Die Bezeichnung EBM, Electronic Body Music, geht auf Ralf Hütter von Kraftwerk zurück, der sie 1978 verwendet hat, um den tanzbaren Charakter des Kraftwerk-Albums Die Mensch-Maschine zu versinnbildlichen. Das ist Lüge-Wahrheit Nummer 1. Lüge-Wahrheit Nummer 2. Der Name Front 242 stammt von den beiden Gründern der Band, nämlich Daniel Bresanuti alias Daniel B. und Dirk Bergen. Und die 242 ist ein Code für ihre Initialen. Die 2 steht für das B, die 4 für das D. Das Prinzip kennt man ja spätestens von der 18%-Kampagne der FDP, die voll nach hinten losgegangen ist. Und erst wollten sie sich also Front 4242 nennen, also für den Code DBDB nach ihren Initialen. Aber das ließ sich schlecht aussprechen, deswegen haben sie aus 4242 gemacht 242. Deswegen heißt die Band Front 242. Ja, Lüge, Wahrheit Nummer 3. Der Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit behauptete 1995, die Band Front 242 wäre eine rechtsradikale Gruppe, die faschistoiden Lärm verbreiten würde, wusste aber nicht mal, dass der Front 242-Sänger Richard 23 seinerzeit Mitglied der belgischen Grünen Partei war. Ja, am Ende erfahrt ihr, was stimmt und was nicht.
Da sehen wir wieder. Expertise, Expertise, Expertise.
Ihr habt ja klassischen Synthpop gemacht, kann man ja nicht anders sagen, so von der Stilistik. Aber wie war so dein Bezug zur härteren elektronischen Musik?
Ja, ich bin ein großer Freund der Synthie-Pop-Musik gewesen, eigentlich schon immer, weil ich so auf Melodien stehe. Aber ich muss tatsächlich sagen, also so mein Entry in diese ganze Art von Musik hat durchaus auch seine Wurzeln in Belgien gehabt. Mhm. Und da sind wir ja quasi im Heimatland der EBM, weil ich weiß auch gar nicht aus welchem Grund, aber wahrscheinlich hat es was direkt mit dem Label Played Against Sam Records zu tun, die damals wirklich für mich einen neuen Horizont eröffnet haben, insofern, dass so viele Bands ihre Heimat gefunden haben und sehr, sehr viele Bands tatsächlich auch aus Belgien stammten. Ich war großer Agrom-Fan, habe die Band auch irgendwann mal live gesehen. Es kursierten so unwahrscheinlich krude Mythen um diese Band, die ich total spannend fand damals. Also das ging los mit, dass alle Bandmitglieder an AIDS erkrankt sind und dass auf der Bühne irgendwelche Küken getötet werden. Und ich habe die dann tatsächlich, das muss irgendwann Anfang der 90er Jahre gewesen sein, auch live mal gesehen in Dortmund. Das war wirklich toll. Also die haben wirklich eine ganz, ganz tolle, finstere, aber wirklich kraftvolle Bühnenshow gehabt. Wie gesagt, ich war ein großer Agrom-Fan, aber wenn wir jetzt mit Bandnamen anfangen, also es gibt so viele Bands außer Front242, die ich wirklich cool fand.
Ja, ja, zum Anfang der ganzen Geschichte. Es ging in Europa in frühen 80er Jahren los und das war in erster Linie Deutschland und Belgien. Und in Deutschland ist natürlich eine Band ganz vorne dabei, die als Begründer der IBM genannt werden kann, nämlich DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Wenn man sich Titel anhört wie Alle gegen alle oder Mussolini oder Verschwende deine Jugend, dann ist das klassisch das, was man heute als Oldschool-IBM versteht. Ja. Hatte Drums, hatte Basslinie, Schautergesang, das hat im Prinzip DAF damals alles schon gemacht und Front242 hat eine andere Art davon gemacht, sage ich mal, hat auch dieses militärische Auftreten etwas mehr gehabt und es war halt so von der Soundwelt dann schon nochmal deutlich anders da, ne, als DAF. So ein bisschen verspielter, ein bisschen Soundscape-mäßiger, hat mehr wie so ein Film sich angehört, auch wenn dieser harte Gesang drin war. Also zwei verschiedene Richtungen, ne, waren das, die dann auch heute eigentlich noch beide so ihre Existenzberechtigung haben. Ne?
Ja, obwohl man ja auch tatsächlich sagen muss, dass Front242 ja auch schöne Melodien gemacht hat. Also Quite Unusual oder so, das ist eine richtig coole Melodie auch und das ist also auch kompositorisch wirklich ein richtig cooles Lied. Ja. Und das ist ja bei weitem nicht das Einzige. Also es gibt wirklich richtig schöne Sachen, die dann ja auch konsequenterweise immer wieder gestört werden und unterbrochen werden durch harte Rhythmen oder wie auch immer. Front war halt sehr, sehr sample-lastig, ne? Also es war schon sehr, sehr kühl halt auch und es war natürlich auch die Zeit des Samplers, ne? Also jetzt gerade so Anfang der 90er Jahre ging es ja wirklich da über Tische und Bänke. Aber was man wirklich sagen muss, dass es erstaunlich ist, wie viele Bands aus Belgien kamen und das ist echt interessant. Ne?
Ja.
Dann habe ich jetzt gerade auch wieder gesehen, A Single About 42.
Ja.
Auch eine coole Band, war mir irgendwie, hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Dann aus England habe ich auch echt einmal live sehen dürfen. Klick, Klick, war ich auch ein ganz, ganz großer Fan. Sweet Stuff natürlich. Genau. Und da gibt es auch A Rage I Melt und da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz coole Sachen auch. Das sind, soweit ich weiß, sind das Brüder, die beiden Klick-Klick-Leute. Dann habe ich viel, viel später für mich entdeckt, fand ich früher gar nicht so cool. Natürlich Klinik.
Ja.
Habe ich irgendwann mal, ich bin über eine Best-of, die dann irgendwann mal bei Dependent, glaube ich, sogar erschienen ist, drauf gestoßen, wie viel geile Lieder und wie oft mich Klinik-Sachen auch in Diskotheken begleitet haben.
Ja.
Ich habe den Dirk Evans auch selber kennengelernt. Ich war sogar mal bei ihm zu Hause und war schwer beeindruckt von seiner Schallplattensammlung und CD-Sammlung. Also der damals in so einem Ganghaus gewohnt, das ziemlich schmal war, aber dafür tief. Und da waren alle Wände voll mit CDs und Schallplatten. Und wir haben da damals gemeinsam ein griechisches Weinfest, widerspricht sich an sich, ein griechisches Weinfest in Beveren besucht. Auch ein ganz, ganz netter und aparter Mensch. muss ja. ich wirklich sagen.
Ja. Ja. Das war ja so ein bisschen auch die Dive-Sachen, dann so an der Schnittstelle zwischen Industrial und IBM. Mhm. Ne? Also eher ja. Industrial war ja so die englische Variante, mit Schwabing Crystal begonnen, auch schon in den 70er Jahren, was aber schon deutlich anders war. Und das hat sich dann immer mehr vermischt auch. Ne? Eins noch zum Anfang, es werden ja immer DAF und Front242 genannt, weil die beide in 81 veröffentlicht haben. Also bei DAF die Stücke, die ich schon genannt hatte, vor allen Dingen Mussolini, und Verschwende deine Jugend bei Front242, Body to Body, erste Single. Und ich habe mich gefragt, was war denn wirklich jetzt erster? Und siehe da, die DAF-Geschichte ist im Dezember 80, Januar 81 bei Conny Blank im Studio aufgenommen worden. Wann es genau veröffentlicht worden ist, konnte ich nicht mehr rausfinden. Aber auf alle Fälle Anfang 81. Und Body to Body ist im Oktober 81 erst veröffentlicht worden. Und Front242 hat auch immer gesagt, dass DAF ein Rieseneinfluss war. Das heißt, eigentlich waren DAF die ersten. Front242 hat es dann auf eine andere, sehr andere Art und Weise aus meiner Sicht gemacht. Body to Body, ich war ein großer Front242-Fan, aber Body to Body hat mir nie gefallen.
Ja. Ich fand's ganz cool, muss ich sagen. Ja. Aber ja. Wenn man Front242 und DAF herbeizitiert, muss man natürlich auch wirklich sagen, dass ja eigentlich nicht DAF diejenigen waren, die da stilprägend waren, sondern dass es auch wirklich zum großen Teil Conny Plank war, der ja vorher schon die ganzen Neu- und Kann-Sachen gemacht ja. hat. Und die sind eigentlich auch EBM. Die wussten das nur damals nicht, dass das EBM.
Sie haben Elemente davon, ja. Also auch von, es gibt auch ein Kraftwerkstück, was so als Urvater angesehen wird, aber wenn man sich das anhört, ihr könnt es in den Shownotes finden, ja, diese repetitive, durch Sequenzer erzeugte Basslinie, die ist da mit entstanden, aber die Art und Weise, das zu kombinieren, das war dann schon was ganz Neues bei DAF.
Was ich auch ganz schwer beeindruckend fand, war Nizza App, natürlich. Ja. Gott hab ihn selig, den kürzlich verstorbenen.
Ja, Douglas McCarthy, ne?
Ja, auch Douglas hab ich tatsächlich mal kennenlernen dürfen und auch wirklich ein so netter, umgänglicher und zuvorkommender Zeitgenosse, kann man sich gar nicht vorstellen. Und ein Tier auf der Bühne, also unfassbar. Aber auch Gabi Delgado von DAF, die haben das wirklich gelebt und haben diesem Begriff Electronic Body Music irgendwie so ein bisschen Leben eingehaucht, dadurch, dass wirklich jede Live-Show ist wie ein Boxkampf gewesen.
Ja, das ist richtig. Ja, da habe ich Glück, dass ich die alle live gesehen habe, auch DAF noch vorm Ableben, auch Nizza App in Amsterdam, zusammen mit Front242 hatten die ja eine Tour gemacht. Zu Nizza App kommen wir nochmal, weil die sind noch wieder unterwegs. Bon Harris macht jetzt den Frontsänger. Hört ihr da noch was bei den Konzerttipps dazu? Ich persönlich habe IBM wirklich erst mitbekommen mit einem bestimmten Sampler, den jeder kennt, der IBM kennt. Und zwar ist es der Sampler gewesen, This is Electronic Body Music. Und der war im Prinzip so der Durchbruch dieser ganzen Geschichte in Deutschland. Und das Interessante ist, was der Manfred Schütz dazu sagt, das ist der Chef damals von SPV gewesen, die ja auch heute noch als Metal-Label recht bekannt sind, aber damals sehr, sehr viel Indie-Sachen gemacht haben. Und der sagte, okay, das Problem war, dass die Genre gab so in den 80ern, und sie haben dann aber gesagt, 1986 wollten sie all diese belgischen Elektronikbands, die wollten sie pushen für den deutschen Markt, weil die gesagt haben, hey, das ist was ganz Eigenständiges. Dann hat er gesagt, okay, da müssen wir einen Sampler machen, für wenig Geld, viel Musik, aber fettes Booklet, für jede Band eine Seite, um die vorzustellen. Und dann haben sie halt eben den Titel This is Electronic Body Music gemacht. Da muss man sich überlegen, das war 1986 und zum Beispiel Body to Body, der da drauf ist, der ist ja schon 81 erschienen. Ja? Die haben also alles genommen, was irgendwie in diese Richtung reinpassen könnte. Ja? Und auf diesem Sampler ist eben zum Beispiel drauf Front242, Body to Body, Neon Judgment mit Chinese Black. Ist auch ein toller Song, aber Neon Judgment war eigentlich eine New Wave Band. Also das hat nicht so richtig gepasst. Click Click, Sweet Stuff, ja, Eggworm, Hard People, ist es wirklich IBM, ist eine Frage. Parrot Ground mit Strange World ist eher Synthpop, mit denen habe ich auch mal zusammen gespielt, sehr nette Jungs sind das. Dann ist drauf Cassandra Complex, One Millionth Happy Customer. Ich meine, Cassandra Complex macht eigentlich Gothic Rock, sag ich jetzt mal. Aber der Song hat halt gepasst. Split Second, wie du schon gesagt hast, ne? On Command, das ist natürlich klassisch. Chris and Cozy, Exotica ist auch eher Synthpop.
Ja, aber obwohl Chris and Cozy schon abgefahrene Sachen gemacht haben. Auch. Ja. Die habe ich auch mal live gesehen. Also auch, das war auch ganz, ganz, ganz toll. Ja. Also ich tatsächlich, Chris and Cozy ist auch so eine Band, die ich in den letzten Jahren so gar nicht mehr gehört habe. Fällt mir gerade ein, könnte ich echt mal wieder hören. Also da gibt es auch so tolle Sachen. Wen wir auf jeden Fall, wenn wir noch nicht genannt haben, müssen wir aber, bevor wir es vergessen, ist Portion Control. Ja. Auch eine unglaublich herausragende Band in diesem Genre, finde ich jetzt. Auch gibt es auch ganz, ganz tolle Lieder von denen. Ja.
Ja, ich war nicht fertig mit dem Sampler. Es sind nämlich drei Songs noch drauf, die ich richtig gut fand, die mir neben One Millionth Happy Customer und Chinese Black am besten gefallen waren. Borghesia, No Hope, No Fear, slowenische Band, ist aber auch das einzige Lied, was sie in der Art gemacht haben, fand ich absolut super, war eines meiner Lieblingslieder. Dann die Weathermen mit Poison und natürlich Skinny Puppy mit Assimilate, ist natürlich ein Knaller.
Wenn es eine Hymne gibt, dann ist es Assimilate, finde ich. Ja. Also auch so ein tolles Stück, auch Skinny Puppy ist wirklich herausragend, finde ich. Und auch eine Band, wo man heute noch niederknien muss, Stairs and Flowers. Und da gibt es so wirklich abgefahrene Sachen. Und das war damals also auch wirklich, das war alles so umgeben von einem Mythos, komischen Geschichten, von denen wahrscheinlich nicht die Hälfte waren. Aber die haben das ganz, ganz toll auch alle verstanden, sich so mystisch zu geben und wahrscheinlich ist auch die eine oder andere Geschichte einfach und extra gestreut worden.
Ja, und interessant ist halt, es sind ja jetzt einige der Bands sind ja eben genau nicht belgisch, ne? Also Skinny Puppy zum Beispiel, Borghesia, Casatva Complex, Chris and Cozy, soweit ich das weiß, auch nicht.
Nein, Engländer.
Aber das Label war halt Play It Again, Sam. Und zusammen mit denen hat eben SPV den Sampler rausgebracht. Und deswegen ist es auch eigentlich nur ein damaliger Querschnitt gewesen dessen, was auf dem Label ungefähr zusammengepasst hat. Es hätte noch viel andere Electronic Buddy Sachen gegeben. Aber für uns waren das alles die Urväter dann in Deutschland, weil wir diese Szene mit diesem Sampler wirklich kennengelernt haben. Das ist halt interessant, ne, dass durch einen einzigen Sampler auf einmal dann auch alle angefangen haben, diese Art von Musik zu hören. Also bei mir war das so. René hat diesen Sampler angeschleppt und dann haben wir den rauf und runter gehört und haben beschlossen, wir machen jetzt auch so Musik.
Mhm. Und man interessierte sich ja dann auch noch, was gibt es denn noch von den Bands?
Ja, was, genau, genau.
Was haben die gemacht? Das ist echt wirklich so eine Initialzündung gewesen auch. Also speziell dieser Sampler. Für mich auch natürlich damals hier der Sampler, der bei Sam Bizarre erschienen ist, aber das ist so ähnlich, ja?
Ja,
also
stimmt, ist richtig, ja. Und das Coole war halt gerade Front 242, die hatten zu diesem Zeitpunkt dann halt schon Alben draußen, mehrere, ja, also Geography, No Comment und dann auch eben die Quite Unusual, also wo Quite Unusual drauf war. Und das hat denen natürlich extrem geholfen, weil die waren auf einmal dann eine Riesennummer nach dem Sampler, ne? Da sind die richtig nach oben geschossen. Und für uns als Musiker, ich habe das so empfunden, die Push Mode war klanglich viel zu gut. Das wusstest du genau, da kommst du nie hin. Nie. Da kannst du machen, was du willst. Das wirst du nicht schaffen. Aber die Bands, das war was, da hast du dir vorstellen können, ja, so können wir auch klingen. Das ist gar nicht so weit weg von dem, was wir hier im Heimstudio auf unserem 4-Tape-Kassettendeck aufnehmen können. Das war für uns viel näher. Und deswegen haben wir angefangen, so Musik zu machen mit No Comment damals. Und ich meine, der Name sagt ja auch schon, ne? Benannt nach dem Front 242-Album. Also da war schon klar, wo wir hingehen wollten.
Disco-artig. Das Schöne war auch, dass die Sachen tanzbar waren.
Ja.
Dass die in allen Clubs liefen.
Ja.
Dass es so eine universelle Gültigkeit gab. Ja. Also wenn man in die einschlägig bekannten Clubs ging, wusste man, da wird auf jeden Fall an diesem Abend mindestens ein Frontlied laufen. Und da wird auch ein Skinny Puppy Lied laufen.
Ja.
Und vielleicht auch ein Klick-Klick-Lied laufen. Ja, und das war schön. Also,
das ist richtig, ja.
Ja, wie auf dem eigenen Sofa zu Hause, quasi.
Und das Interessante ist, dass andere Bands, die nicht auf diesem Sampler waren, also wie die Krupps zum Beispiel, Tommy Stumpf.
Schön, dass du das sagst. Die hatte ich nämlich auch gerade noch auf dem Schirm. Natürlich Tommy Stumpf auch, aber natürlich auch die Krupps. Also die,
die waren für uns voll aus dem Schirm raus erstmal. Ne? Ich weiß nur, wo ich Tommy Stumpf dann live gesehen habe mal und gedacht habe, ja und, wer ist das? Was macht der? Aber wenn der auf dem Sampler drauf gewesen wäre, wäre das für uns ein Held gewesen.
Ja.
Und ich meine, die Sachen, die er gemacht hat, sind mega gut, aber die sind halt an uns vorbeigegangen, weil es ja alles immer nur Underground war. Und bei uns in Ludwigshafen-Mannheim gab es halt keine Disco, die jetzt irgendwie so Sachen gespielt hätten. Es war ja nicht das Ruhrgebiet, wo du so Genre-Discos hattest. Da ist dann eben nur Front242 gespielt worden und Duff. Oder auch eine Band wie Frontline Assembly, die kam zwar später, die war da nicht drauf. Ne? Und eines der ersten Stücke, was ich fand, was auch so ein bisschen diese Ästhetik hatte, war The Normal mit Warm Leather Red.
The Normal, ja. Ja.
Das hat doch schon wirklich viel vorangenommen. Ne?
Warm Leathered und TVOD oder wie heißt das?
Ja, genau.
Ja.
Daniel Miller von Mute hat es ja damals gemacht und das hat ja dann die ganze Depeche Mode und Erasure-Geschichte mit angesteuert. Also
ich hab in diesem Zuge gerade gelesen, dass Agroben war zusammen mit der australischen Band Severed Heads.
Mhm.
Die fand ich auch total witzig.
Ja.
Die fand ich auch total cool.
Ja.
Also da gibt's auch richtig abgefahrene Sachen.
Ja.
Da gab's ein Lied, ich weiß nicht mehr, wie dieses Lied heißt. Wahrscheinlich wird einer von euch auf die Idee kommen. Das wurde in einer Disco in Dortmund immer gespielt und die haben das zu schnell gespielt. Das Lied, aber absichtlich.
Ah, okay. Das war ja dann so eine Newbeat-Geschichte, dass man die Sachen dann zu schnell oder zu langsam gespielt hat, was sich dann so am Ende der EBM-Phase, weil die war ja Ende der 80er eigentlich um. Ne? Da gab es dann halt Bands so wie wir, die gerade angefangen haben, EBM zu machen, und da war der Zug halt schon voll abgefahren. Dann, die einzigen, die da eigentlich wirklich nach oben gekommen sind, noch waren die Armageddon Dildos.
Ja,
die es wirklich geschafft haben, die waren ja dann bei Zos Omok und die haben halt auch, die waren aber auch richtig gut, muss man halt sagen. Der Name war eine Provokation, die haben ja immer Gummipuppen mitgenommen live und die dann ins Publikum geworfen quasi, dass die so Stage-Diving machen konnte und so. War natürlich, ich glaube, auf einem Armageddon Dildos-Konzert waren 99% Männer, so gefühlt.
Das ist sowieso, das ist auch eine ganz interessante Theorie, aber tatsächlich war es wirklich so, dass also eine männerdominierte Musikrichtung war.
Ja, ja.
Also mir würde jetzt nicht eine Frauenband irgendwie einfallen.
Nee, das ging dann erst los, als so Bands aufkamen wie Apotykma Berserk und so weiter, also die Future-Pop-Geschichten. Und die wurden ja vorher, vor Future-Pop hießen die ja Weiber-Elektro. Vielleicht erinnerst du dich noch, das war quasi so diese softere IBM-Sachen und Nils 23, der hat diesen Begriff ja geprägt für Weiber-Elektro, und da waren dann auch immer Frauen auf der Tanzfläche und ich fand diese Musik toll, also mir hat es fast sogar noch ein bisschen besser gefallen, weil es nicht dieses militärische Auftreten hatte, das war mir immer so ein bisschen zuwider, auch wenn wir mit No Kommt ja dann auch versucht haben, auch so aufzutreten, aber ich muss mal halt ganz ehrlich sagen, wir waren halt eher softe Jungs, das hat man uns nicht abgenommen, diese Härte, die wir da haben darstellen wollen, weil wir das halt nicht waren.
Witzig ist, dass Wikipedia hier auch als eine der prägenden Bands Invincible Limits, also Thomas Lüttke mit Push hierbei zitiert. Von 86 ist es witzig eigentlich, weil also das hätte ich jetzt so nicht direkt irgendwie.
Ja, es hat Elemente davon, aber für mich war das halt immer mehr so eine New Wave-Geschichte. Aber es war gar nicht so einfach festzulegen gewesen, was sie damals gemacht haben. Es gab schon viel, was so in diese Richtung ging. Eins habe ich noch: Es gibt einen bekannten deutschen Comedian, der auch IBM gemacht hat. Hast du eine Idee? Und ich glaube, ich könnte dich 1000 Comedians nennen lassen. Du würdest auf den nicht kommen, bin ich absolut überzeugt.
Nee, weiß ich nicht. Ich hab noch nicht mal so eine Idee.
Okay. Piet Glocke.
Nee, ernsthaft?
Ja.
Der hat Guter eine Band Mann. Gemacht,
die hieß Der Tanzdiele. Und der Song heißt Folg den Führern.
Der Piet Glocke war Tanzdiele?
Der war der Tanzdiele.
Ich kenne das.
Ja, das war Piet Glocke.
Nee, das wusste ich nicht. Das ist ja witzig.
Das Video findet ihr in den Shownotes. Der hat dann auch NDW gemacht. Die Band hieß Gesundes Volksempfinden. Die haben ein ganzes Album gemacht. Auch war beides kein Erfolg. Aber es ist interessant, also was der für einen Weg gegangen ist. Ne? Also das habe ich wirklich auch nie, ich kannte es auch nicht. Ich hatte das erst im Zuge der Recherche mitbekommen, weil er war da relativ früh auch mit Tanzstil. Es war nicht irgendwie so in den 80ern noch hinterher, sondern gleich Anfang der 80er kam das quasi beides raus. Ja.
Okay. Ich sehe das gerade, da gibt es auch ein Lied, das heißt Folgt dem Führern.
Das meine ich, ja genau.
Ja. Strandgut, ja. Gibt's, witzig, also wusste ich nicht, abgefahren.
Ja. Ne, man kann es auch zu was bringen, wenn man die Art von Musik gemacht hat, ja.
Ja, Pankow könnte man vielleicht auch noch nennen hier oder dann später hier Bigot 20. Gab es ja auch noch.
Und genau, das war dann so diese ganze Zoss-Omek-Geschichte. Ne,
ja, genau. Ja, genau.
Ja, das war mir dann alles schon so irgendwie, ich weiß auch nicht. Das hatte dann ja, es ging ja dann richtig flüssig über in diese ganze Techno-Geschichte, auch im Dorian Gray. War das dann ja, dass auf einmal dann das Frontpage ein Techno-Magazin war, im Dorian Gray lief nur noch Techno. Und das war mir dann alles irgendwie, da bin ich dann voll abgehängt. Das wäre genau der Zeitpunkt gewesen, wenn ich wirklich musikalische Karriere hätte machen wollen, hätte ich anfangen müssen, Techno-DJ zu werden, aber ich fand die Musik so scheiße, das ging einfach nicht. Weil die hätten ja alles gekonnt. Wir hatten das Equipment, wir konnten samplen, wir konnten Sounds machen, wir hatten auch Produktionen, die da einigermaßen hingekriegt hätten. Ich meine, so toll war die Qualität der Techno-Produktion ja nicht, das hätten wir auch
definitiv
noch geschafft.
Definitiv nicht, nein.
Ja. Ich hätte nur jemanden gebraucht, der mir eine vernünftige Bassdrum programmiert. Das habe ich ja nie hingekriegt. Das wäre auch noch gegangen. Hast ja auch immer, bist ja mit einer Bassdrum dann auch durch 5 Alben durchgekommen, sag ich mal, beim Techno. Aber das haben wir einfach, fand ich so scheiße, das hätte ich nicht machen können. Meine damalige Freundin war ja auch voll auf dem Techno-Trip und das ging mir total auf den Keks. Ich habe sie auf dem Konzert von uns kennengelernt und auf einmal fängt die an, Techno zu hören. Das war so. Das war eine Katastrophe.
Trennung. Natürlich ein Tritt in die Fresse, ne?
Ja. Ja, aber das war genau das Problem. Wir haben damals, obwohl wir ja jung waren und dann angefangen haben, so eine Mischung aus IBM und Sonpop zu machen, waren wir schon voll out. Weil kaum hatten wir veröffentlicht, war eigentlich kompletter Abgesang auf unsere Musikrichtung schon da. Ne? Und wenn die Wiedervereinigung nicht gekommen wäre, dann wäre das ganze Ding auch von vornherein komplett tot gewesen.
Ja, da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus, weil das hat natürlich den Toten noch ein bisschen am Leben gehalten.
Ja, das hat nochmal 10 Jahre gebracht, fast, ja, oder 5.
Es ging wirklich einige Jahre wirklich für Bands, die, sag ich mal, im Westen abgeschrieben waren, noch weiter, weil im Osten halt wirklich noch Bedarf war.
Ja, die haben all das, was sie halt während der Mauer nicht haben hören können, nachgeholt und haben die ganze Entwicklung mitgemacht.
Macht auch total Sinn, ja. Ja.
Genau, und das war für die natürlich toll, für uns war es auch toll, weil die haben sich, jeder, der eine CD veröffentlicht hatte, der war ein Held und hat dann dort entsprechend auf einem großen Publikum spielen können, die super begeisterungsfähig waren.
Ja.
Das war wirklich eine ganz tolle Sache. Also, und das hat diese Musikrichtung damals nochmal nach vorne gebracht. Und da sind dann halt eben einige Bands wie die Armageddon Dildos und so auch wieder dann, oder End One und so weiter, die auch immer so an dieser Schnittstelle zwischen Synthpop, also End One jetzt und IBM waren. Die sind da dann mit nach oben gekommen und haben da einen großen Markt gefunden. Ne? Und in Westdeutschland, die Fans gab es ja immer noch. Ja? Es war ja nicht so, dass sie weg waren. Es war ja nicht jeder angefangen und hat Techno gehört. Ja.
Ja, es war eine tolle Zeit. Es war die Nachwendezeit, speziell die frühen 90er Jahre, waren im Osten wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit, während man im Westen wirklich mehr und mehr zu Techno übergegangen ist. Spaltete sich das wirklich, also im Osten war da wirklich Nachholbedarf und das hat total Spaß gemacht da. Ja. Die Leute hatten Bock. Es war wirklich eine schöne Zeit.
Ja. Und dann kann ich mich erinnern, Mitte der 90er ging es dann los, dass alle Bands gemeint haben, sie müssten jetzt auch Crossover machen und überall im IBM die Gitarren mit reinkamen und das war so schlimm. Ich kann mich erinnern auf dem Front242-Konzert, wo die das dann auch gemacht haben. Und im Prinzip, du hast keinen Song mehr wirklich erkannt. Die haben echt alles kaputt gemacht. Die Leute standen da auf dem Konzert und haben echt gedacht, was soll die Scheiße? Natürlich gab es auch neue Fans, das darf man nicht verhehlen, aber das war ja dann im Prinzip vorbei. Heute spielen die ja die Sachen genauso, wie sie sie ganz früher gespielt haben. Ja, die haben diese ganze Phase ja komplett abgelegt. Ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum die das jetzt einfach weiter durchziehen müssen. Es war so gefühlt der Moment, Depeche Mode hat angefangen, Gitarren zu verwenden und da hat jeder geglaubt, jetzt muss ich auch hier mit Gitarren rummachen.
Das war so. Ich habe keine Ahnung. Also für mich das abschreckendste Beispiel waren damals die Krupps.
Ja.
Ja. Ja. Mit To The Hilt und ja, was weiß ich, was da. Also ich fand's furchtbar, aber der Band hat's wirklich ganz neues Publikum eröffnet, ja, und eine unwahrscheinliche Popularität beschert, ja, vor allen Dingen auch jenseits des Teiches. Ne?
Ja.
Also plötzlich war man dann auch für den amerikanischen Markt interessant, weil da war es ja quasi ohne Gitarren unmöglich, überhaupt, ja, irgendwie was zu machen.
Das ist richtig, da kam es ja auch ein Stück weit her. Die Krupps waren für mich schon so ein bisschen auch die Blaupause dann später für Rammstein.
Und definitiv.
Bei Krupps muss ich aber sagen, da habe ich es schon noch als relativ organisch empfunden. Das war einfach der Weg, den die, glaube ich, gehen wollten. Und die haben das auch auf eine sehr gute Art gemacht. Aber viele anderen Bands haben dann einfach angefangen und die Scheiße auch gemacht.
Ja, hatte der Herr Dörper in unserem Podcast hier nicht sogar erzählt, dass Rammstein Vorband war bei die Krupps? Irgendwas meine ich da im Gedächtnis zu haben.
Die waren damals Vorband bei Project Pitchfork.
Das hat der Schäuber erzählt.
Das hat der Schäuber erzählt, genau, dass sie Vorband waren. Und dass er sich gedacht hat, okay, irgendwas ist mit denen, die werden mal ganz groß, wo er ja auch recht hatte. Aber ich meine, Rammstein hat ja überall Vorband gespielt quasi. Die haben sich ja wirklich einen Arsch abgetourt, bis irgendeiner überhaupt mal ihre Musik verstanden hat. Obwohl die ja gar nicht so neu war in dem Sinne, ne?
Aber merkt ihr gerade was, ihr jungen Leute da draußen? Mhm. Ist das nicht schön? Wir sind jetzt fast bei der 100. Folge und wir können uns beide nicht mehr entsinnen, wer hier was erzählt hat von, ja, unseren Gästen. Das ist ja so ein heimlicher Wunsch gewesen, als wir die erste Folge aufgezeichnet haben, dass es irgendwann mal dazu kommen wird, dass hier so tolle Leute waren und wir nicht mehr auseinanderhalten können, wer was gesagt hat.
Das Toll. Ist richtig, ja. Und eines noch dazu, das Schöne ist, jetzt habt ihr nämlich auch die Gelegenheit, weil wir jetzt Winterpause machen, die ganzen alten Folgen nochmal durchzuhören. Oder die, die ihr noch nicht gehört habt, durchzuhören. Ihr habt jetzt ja Zeit dafür, ne? Habt ja dann keinen Druck, immer alle 2 Wochen eine neue Folge.
Und wir stehen ja quasi auch vor den lauschigen, verschneiten Winternächten, die man auf seinem Sofa verbringen kann und die Zeit mit uns beiden Schnuckelhäschen verbringt, die einem ins Ohr säuseln. Schön, stelle ich mir das vor.
Gab es noch was du zu IBM erzählen wolltest?
Ja, es gibt so viele Sachen zu erzählen, aber letztendlich sind es wenige Sachen, die ich heute so für mich selber mittransportiert habe und sagen würde, ja, das sind jetzt Sachen, die ich auch heute mir noch mal anheuern würde. Ja. Und da, ja, ist letztendlich wenig übrig geblieben. Ne? Also ich, so leid es mir tut, ich muss das einfach an dieser Stelle sagen. Ich würde nicht auf die Idee kommen, mir jetzt hier ein Frontalbum anzuhören.
Ach doch, die alten schon. Also das muss ich sagen, ich doch schon. War das halt schon sehr prägend damals. Und ich habe auch so ein Stück weit den Eindruck, die IBM-Musik war ja sehr unpolitisch, obwohl das materialische Auftreten das Gegenteil ja eigentlich versprochen hat. Ne? Also man ist ja so militärisch aufgetreten, man hätte das ja auch als rechts empfinden können. Das war aber allen Musikern, die ich kannte aus dem Umfeld, uns eingeschlossen, total fremd. Wir waren ja alle eher links. Ja? Und es war aber trotzdem dieser Spiel mit der Provokation. Und ich glaube, das, wenn man mit Duff so schaut, was die erzählt haben, die haben das ja als erstes auch gemacht. Im Prinzip war das für mich die Fortsetzung des Punk, nur mit elektronischen Mitteln. Weil es hat genau diese Energie, es hat diesen Hang zur Provokation und trotzdem zum sich nicht festlegen lassen. Und das fand ich eigentlich, glaube ich, das Spannende daran, weil Punk war ja dann schon durch. Als wir angefangen haben, Musik zu machen, war das schon 10 Jahre alt. Aber die elektronische Musik in dieser Härte und in diesem wir machen jetzt einfach mal, auch wenn wir nichts können, das fand ich halt das Spezielle daran. Bei Synthpop, da hast du schon wieder was können müssen. Da hast du schon wieder Songs schreiben können müssen und du hast
Melodien,
vor allem einen Sänger gebraucht, der singen kann, was ein riesiges Problem war. Bei IBM hast du nur einen gebraucht, der es vorne hinstellt. und der
und
schreit.
Schön schauten konnte.
Genau, und insofern ist es für mich deswegen auch so eine Musik gewesen, die in meiner Jugend sehr bedeutsam war, weil es halt unseren Ausdruck von Punk war. Das fand ich das Schöne dran. Ihr findet in den Shownotes auch ein Interview mit Duff zum Song Mussolini, der ja auch genau diese Ambivalenz hatte mit Tanzen Adolf Hitler und so weiter, Tanzen Jesus Christus. Und da erklären die auch so ein bisschen, wie das alles entstanden ist aus ihrer Sicht der Dinge. Und insofern ist das sehr interessant auch, weil die da viel über diese Ursprünge erzählen und diese Verbindung. Und das ist das, was mich immer noch auch mit IBM verbindet, wo ich mir denke, ja cool, genau, kann ich mich mit identifizieren. Weil mit Militarismus, das Pazifist, ich habe Kriegsdienst verweigert, was habe ich damit zu tun?
Also zwei Sachen, die ich doch gerne sagen würde. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder in die luxuriöse Situation kommen, dass es Menschen gibt, die mit ihrer Kunst beabsichtigen zu provozieren.
Ja.
Momentan leben wir in Zeiten, wo das keinem gut zu Gesicht steht und ich habe immer so subjektiv den Eindruck, dass wir und dass auch die Musiker, die ja keine Politiker sind und keiner erwartet irgendwelche politischen Statements von Musikern, aber dennoch hat man ja auch eine Vita hat ja auch eine Vorgeschichte und man kann auch durch Provokation Sachen ausdrücken und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich finde das sehr, sehr schade. Also gerade so Bands wie Laibach oder so, ja, wo Außenstehende sich denken irgendwie, meine Herren, also was ist denn hier jetzt los? Ja, ja. Und man einfach mal sich ein bisschen da reinversetzt und irgendwie auch mal hinterfragt und dann feststellt, dass solche Bands wirklich absichtlich provozieren und durch Provokation, dass ein Instrument der Kunst ist.
Ja.
Und wenn wir das verlieren, dann wird's wirklich hier sehr, sehr dunkel. Das kann ich euch sagen, ihr Leute da draußen.
Ja, da gebe ich ja voll und ganz recht. Das finde ich auch sehr schade, dass es eigentlich nicht mehr gibt, weil man das heute gar nicht mehr trennt, den Künstler von seinem Werk. Und ich gerade als Autor finde ich das ja befremdlich, weil ich meine, nur weil ich jetzt Krimis mit Serienkillern geschrieben habe, bin ich auch noch lange kein Serienkiller.
Genau so sieht's aus.
Und weiß, ich lebe auch nicht wie einer und kann mir das zwar vorstellen, also du musst den Autor von seinem Werk trennen können. Und leider ist es in der Musik nicht mehr so. Und es gibt es aus meiner Sicht nur noch in der Comedy, also jemand wie Lisa Eckert zum Beispiel, ist jemand, der für viele Leute provoziert, aber für mich ist ganz klar, sie spielt eine Rolle. Sie macht, sie setzt bewusst auf diese Provokation, um die Absurdität aufzuzeigen. Und viele glauben, das, was sie da sagt auf der Bühne, ist ihre ungefilterte Meinung, weil die diesen Twist nicht mehr hinbekommen zwischen Künstler und Werk. Und natürlich ist in dem, was sie sagt, unglaublich viel Wahrheit drin. Ja. Und diese Wahrheit ist ja die Botschaft.
Und es ist ja auch, manchmal muss man Sachen von der anderen Seite betrachten, um sie zu verstehen. Ja, aber wir als Musiker oder auch als Künstler müssen nicht permanent uns erklären und rechtfertigen für die Sachen, die wir tun. Und wir leben schon in sehr, sehr finsteren Zeiten. Ich weiß nicht, heute kann jeder seine Meinung äußern auf sozialen Netzwerken und dadurch ist die Welt meiner Meinung nach nicht unbedingt besser geworden. Ja. Aber das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
Das stimmt, ja. Disco-artig. Ich wollte noch was sagen zur neueren Geschichte von IBM. Es gibt ja einige Bands, ich habe da ja auch noch mal wieder angefangen mit 9 Seconds, die dann auch noch in den Nuller- und in den Zehnerjahren angefangen haben, die Art von Musik zu machen, wieder, weil sie ja auch ein Stück weit nicht tot zu kriegen ist. Auch Rain ist eine Band, ist eine Sängerin. Also es gibt immer noch wieder Bands, die diesen Stil einfach nach vorne bringen und auf eine moderne Art interpretieren. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass das nach wie vor gibt und nicht tot zu kriegen ist, solange man das noch machen kann. Ja. Also insofern werdet ihr auch in den Shownotes ein oder zwei Bands finden, die etwas moderner sind und das auch so ein bisschen nach vorne gebracht haben, die ganze Geschichte.
Ja. Mhm. Noch eine ganz persönliche Sache gerade, die mich sehr, sehr getroffen hat in dieser Woche. Ein wirklich für mich maßgeblich beeinflussender Musiker ist in diesen Tagen gestorben. Der Herr Dave Ball von Softcell hat das Zeitliche gesegnet. Ich wünsche gute Reise.
Ja, sehr schade. Der war ja auch schon länger krank gewesen. Er hat mich auch getroffen, gerade weil wir ja in der Folge 85 Softcell zum Thema hatten und ich sehr intensiv dazu ja auch recherchiert hatte. Ich habe mir die Band ja gar nicht so richtig erschlossen hatte vorher und dann durch die Recherche ich halt auch gemerkt habe, boah, was die für coole Sachen gemacht haben und wie wir die waren und wie eigenständig die waren und dass die einfach immer ihren Weg gegangen sind gegen alle Widerstände und drauf geschissen haben, dass sie viele nur als One-Hit-Wonder gesehen haben, ja. Und diesen künstlerischen Anspruch, den sie hatten, also das fand ich schon wirklich gut, sehr schade, ja, dass es so gekommen ist. Ja, das wird uns begleiten, dass immer mehr Leute aus dem Umfeld ja auf die andere Seite wechseln, ne?
Ja, wir haben ja heute auch schon über diverse Menschen gesprochen, die nicht mehr unter uns waren. Ja. Das sind die Zeichen der Zeit, würde ich ganz einfach sagen. Ja, so wie ich hörte, ist ja die Arbeit zu dem Softcell-Album abgeschlossen und dann dürfen wir ja noch einmal den lieblichen Klängen lauschen, die die Herrschaften sich da noch gemeinsam ausgedacht haben.
Ja, bin gespannt.
Ich freue mich darauf, ja.
Gut.
Wollen wir mal die Lügen und Wahrheiten aufnehmen?
Genau, tun wir. Also, ich rekapituliere nochmal. Der Begriff EBM, Electronic Body Music, geht auf Ralf Hütter von Kraftwerk zurück. Der Name Front 242 stammt von den Initialen der ursprünglichen Gründer der Band, Daniel Bressanotti und Dirk Bergen. Und der grünen Politiker Daniel Cohn-Bendit, also er war in der französischen grünen Partei, hat 85 behauptet, Front 242 wäre eine rechtsradikale Gruppe, weil er nicht wusste, dass der Front 242-Sänger Richard 23 seinerzeit Mitglied der belgischen grünen Partei war.
Ja, also Daniel Cohn-Bendit halte ich für dumm genug, dass er solche Aussagen tätigt, ja. Und dass Ralf Hütter hier diese EBM-Geschichte zum ersten Mal so betitelt hat, habe ich das richtig verstanden?
Ja,
ja. Ja, das ist auch richtig. Folgedessen ist das mit deinen Initialien wahrscheinlich nicht wahr.
Ja, dann lösen wir mal auf. Also, es stimmt, dass Ralf Hütter den Begriff EBM 1978 verwendet hat, und zwar in einem Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender WSKU. Der sagt, we have now composed some kind of electronic body music, because electronic music, basically like Tangerine Dream, has been mainly connected with brain music, where you sit back in your armchair and put on headphones and fly off into space. But now we have done something what we call electronic body music, where you can stimulate electronic sounds with the movements of your body.
Na,
oh, das ist die Idee, die da hinten dran steht.
Ja, ganz genau. Eigentlich hat er alles gesagt dazu.
Genau. Und dann hat Daniel Bressanotti von Front 242 hat auch gesagt, als wir 82 unser eigenes Label gründeten, hatten wir unsere Musik electronic body music, weil es die Art von Musik waren, die sie sich haben vorstellen können. Und auch Gaby Delgado Lopez von DAF hat die Kompositionen von DAF Körpermusik genannt, Body Music. Das ist auch 81. Also daraus hat sich da die ganze Begrifflichkeit ergeben. So richtig Form angenommen hat es aber erst mit den Samplern. Da wusste dann jeder, was EBM ist.
Mhm.
Ja, this is Electronic Body Music. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das, was ich dir ja gesagt habe zu dem Namen Front 242, stimmt überhaupt nicht, obwohl es sich so schön ergibt mit den Vornamen der Bandgründer. Also die hießen ja wirklich so, die Bandgründer. Das ist ganz simpel. 242 ist die Brüsseler Vorwahl der Bandmitglieder gewesen. 2 für Brüssel und 42 für den Bezirk. Deswegen heißt nicht Front 242.
So einfach kann die Welt manchmal sein.
So einfach
sein.
Ist das, genau. Ja, ich habe mir da voll einen abgebrochen.
Ja.
Genau, es ist einfach die Durchwahl. Kennt man ja von vielen Bands, also hier in Bern zum Beispiel ist häufig 031 gespräht und so weiter. Und wenn man diesen Begriff Front 242, das ist ja dann quasi die Grenze zu ihrem Begriff. Also macht Sinn, dieser Name. Habe ich aber auch vorher nicht gewusst. Damit stimmt es, was Daniel Cohn-Bendit gesagt hat. Also das stimmt natürlich nicht, aber das war die Wahrheit. Also ich fand ihn eigentlich nie so schlecht als Typen, aber da hat er völligen Blödsinn erzählt. Der Grund dazu ist, weil sein Sohn, es war ein adoptiertes Kind, Der war damals 17 und der hat die Band Kriegbereit und Front 242 gehört. Mit Kriegbereit habe ich auch mal live gespielt in Brüssel auf dem Festival. Und der konnte das überhaupt nicht verstehen, dass man so eine Musik hört, so materialisch, vor allem sein Sohn nicht. Und deswegen hat er das behauptet. Er hat gemeint hier, Originalzitat, aus eigenen Erfahrungen mit meinem 17-jährigen Sohn kann ich sicher behaupten, dass der faschistoide Lärm rechtsradikaler Gruppen wie Kriegbereit und Front 242 keineswegs eine harmlose Form der Unterhaltungsmusik ist. Im Rausch des Rhythmus hat unser Junior nicht nur einmal die teuren Rattan-Korbmöbel zu Krippenstroh verarbeitet. Ja, hätte ich auch gemacht.
Ja, das ist aber wahrscheinlich eher Folge seiner laissez-faire Erziehung. Aber Daniel, wir möchten dir ja hier die Möglichkeit geben, dich in aller Höflichkeit bei der Band zu entschuldigen. Also wir würden das auch hier senden. Ja, allerdings müsstest du dich einen Moment gedulden, weil wir machen jetzt gerade erstmal Pause und braten unsere Ärsche in der Karibik. Aber
die Geschichte, dass Richard 23 Mitglied bei den Grünen belgischen Partei war, die stimmt natürlich. Also das zeigt ja auch, die haben nicht unbedingt alle dieselbe Meinung gehabt, das haben sie auch mal gesagt. Sie haben überhaupt keine politische Message, weil sie sind vier verschiedene Leute und sie haben vier verschiedene Meinungen. Aber eben, das ist, zeigt ja so ein bisschen, wie falsch man dann so Bands auch verstanden hat, weil man Werk und Autor nicht trennen kann. Ne? Und das kann man von einem Politiker, der sich auch viel im Kunstbetrieb beheimatet fühlt, schon eigentlich erwarten. So.
Ja, so viel zu der Jobbeschreibung.
Buchtipp. Verschwende deine Jugend von Jochen Teipel. Die Insider von euch kennen das Buch natürlich. Wer es noch nicht kennt, unbedingt lesen. Erklärt nämlich die Anfänge von Punk, NDW, New Wave und EBM in Deutschland. Und viele von den Leuten, die wir hier in dieser Staffel zu Gast hatten, spielen da eben auch eine Rolle drin in Verschwende deine Jugend. Also unbedingt mal lesen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann kommen wir zu einem Filmtipp. Auch Verschwende deine Jugend. Hat aber nichts miteinander zu tun, ist der Film von Benjamin Quadbeck mit Tom Schilling und Robert Stadelober und Jessica Schwarz. Peter Illmann spielt da auch mit als Peter Illmann. Und den finde ich wirklich nach wie vor toll. Duff spielt da eine große Rolle und eine ist auch so eine, ich sag mal, NDW, New Wave Band. Ist also, finde ich, sehr gut in dieser Szene drin. Jürgen Teipel, der Autor des Buches, ist da anderer Meinung. Er meint, der Film hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Aber ich finde, er hat dieses Lebensgefühl, gerade was wir so hatten, als eine der aufstrebenden Bands, die Anfang auch versucht, so Musik zu machen, hat es perfekt wiedergegeben. Und ich finde auch, Duff ist sehr, sehr gut porträtiert in dem Film. Ja. Also ich fand den super, den Film. Deswegen Filmtipp, wenn ihr da noch schauen wollt, in die Anfänge. Und dann kommen wir noch zu einem Konzerttipp. Ich habe es ja schon angedeutet. Nightsar App, obwohl Douglas McCarthy tot ist, macht jetzt Bon Harris den Frontsänger, hat er auch schon ein paar Mal gemacht gehabt. Und die machen jetzt eine Tour. Ihr findet die Konzertdaten in den Shownotes, aber eins habe ich für euch rausgesucht, das ist jetzt auch relativ bald schon, müsst ihr euch beeilen. Das ist das Dark Dance Treffen 2025 am Sonntag, 16.11. in Mannheim im MS Connection Komplex. Und da spielt eben Nightsar App und She Passed Away und Still Patient. Still Patient ist so eine New Wave Band aus Worms, auch sehr gut. Ja, man muss leider Lahm im Hotel erdulden an dem Tag, aber da kann man ja ein Bier holen gehen oder was essen gehen oder was auch immer. Und am 15.11., Tag davor, Samstag, spielen da auch schon Bands, zum Beispiel Lights of Euphoria, die sind ja auch so ein bisschen in dieser EBM-Ecke drin mit Torben Schmidt, der spielt da mit. Und da muss man leider Nacht mal als Headliner erdulden, aber da kann man ja dann auch was anderes machen. Also das ist noch ein Tipp, wenn ihr Nightsar App noch mal sehen wollt, geht auf die Seite und guckt euch die Termine an, sind auch einige in 26 dabei. Genau, das war's jetzt von meiner Seite dazu.
Ja, also ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich hatte jetzt schon einmal versucht anzusetzen, dass das eine sehr, sehr schöne Staffel war. Das hat unwahrscheinlich Spaß gemacht. Wir hatten so viele coole Gäste, Kurt Dahlke, Mark Rieder natürlich. Und ein Traum wurde wahr, dass wir mit Wolfgang Flür sprechen konnten. Wir haben ganz, ganz viel über schöne Bands gesprochen. Hört euch die ganze Staffel an. Ihr habt jetzt ganz viel Zeit. Wir sind bald wieder da. Und ja, dann denken wir uns oder bis dahin denken wir uns neue Sachen aus, die wir euch dann kredenzen wollen.
Genau, wenn ihr noch Ideen habt, was wir noch bringen könnten in unserer fünften Staffel, dann gebt uns Bescheid, was ihr so gerne hättet. Wenn ihr Interviewgäste kennt oder vorschlagen wollt, könnt ihr uns das bitte natürlich auch vorschlagen. Wir machen auch gerne wieder Themen mit Publikum in der nächsten Staffel. Ihr könnt auch gucken, damit wir nicht in Vergessenheit geraten, dass ihr uns vielleicht das eine oder andere Bewertung gebt. Zumindest wenn ihr sternemäßig über der 1 seid oder über der 2, könnt ihr das gerne tun für uns. Ja, und was wir jetzt machen, Christian und ich, wir packen jetzt quasi unsere Sachen und hauen am Mittwoch ab nach Berlin. Dort haben wir ja schon mal angekündigt, sind wir auf dem Konzert vom Wolfgang Flür, wo auch der Marc Rieder auflegt. Und wir werden auch ein, zwei Podcast-Gäste dann treffen, nicht nur die beiden in Berlin. Und wir werden an unserem neuen Album arbeiten. Und darauf konzentrieren wir uns jetzt erstmal. Wir drehen ein Video in Berlin und arbeiten an einem zweiten Album. Es wird zwei Alben von zwei verschiedenen Bands geben von uns.
Ja, oder könnt ihr sehr gespannt sein. Wir haben viele schöne Sachen für euch da vorbereitet. Mhm. Ne? Wir sehen uns bald wieder und dann in alter Frische.
Genau. Dann sage ich schon mal frohe Weihnachten, Happy New Year.
Er ist schon soweit.
Ja, ihr habt ja bestimmt alle schon Weihnachtskekse gekauft. Ja, insofern, wir hören uns wieder im neuen Jahr. Und dann gibt's auch was auf die Ohren.
Ja, und wenn er noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, Second Decay, The Hand als Vinyl, erhältlich bei Emobis, gibt's eine schöne Box, gibt's auf 222 Stück limitiertes Doppelalbum, haut da mal rein, das macht sich gut unterm Weihnachtsbaum, ne?
Tschüss. Sind die immer noch nicht weg, Christian? Was ist denn da los?
Das weiß ich nicht. Ich mach das jetzt einfach mal, dass ich wecke hier Begehrlichkeiten.
Ja.
Nee, ich glaube, es sind noch welche da. Also seht da mal zu.
Okay, ja? Gut. Also dann bis demnächst.
Tschüss.
Ciao.